SWR Kultur. Gespräch.
Am Mikrofon ist Doris Maul und bei mir im Studio begrüße ich Offer Waldmann, Autor, Hörspielautor, Journalist, Redner und Berater und viele Jahre Hornist, also Musiker, unter anderem im West Eastern Divan Orchestra von Daniel Barenboim. Offer Waldmann, ich freue mich, dass Sie hier sind heute.
Es freut mich sehr, hier zu sein.
Ich habe vor unserem Gespräch natürlich auf Ihrer Website geschaut und dort schreiben Sie, Zitat, ich bin in Deutschland und Israel gleichermaßen zu Hause, sowohl gesellschaftlich und kulturell als auch politisch. Fühlen Sie das nach den Ereignissen vom 7. Oktober 2023, also nach dem Attentat der Hamas auf israelische Zivilisten, dem Ausbruch des Krieges und den antisemitischen Ausschreitungen, die wir seither vermehrt in Deutschland erleben, noch immer genauso?
Das ist eine schöne Frage. Es hat eine Zeit gebraucht, bis man wieder beide Welten wahrnehmen konnte. Also erstmal ganz profan, es hat eine Zeit gedauert, bis ich nach Berlin fliegen konnte. Auch bis ich das Gefühl haben konnte, dass ich meine Familie, meine Frau, meine drei Kinder allein in Israel lassen konnte, dass es sicher genug ist. Und dann war man natürlich erstmal mit den unmittelbaren Folgen des Krieges beschäftigt. Wenn wir Luftalarm hatten, bei der Unterstützung der Familien der Geiseln, der Evakuierten, die wir auch vor Ort haben. Das heißt, man hatte noch nicht die Kapazität gehabt, um den Blick auch nach Deutschland zu richten. Das hat sich allmählich verändert, weil ich glaube, das, was hinter diesem Satz, den Sie zitiert haben, aus meiner Webseite steckt, ist, zu Hause bedeutet für mich auch, ja, ganz plakativ, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für das, was man sagt, für das, was man in der Öffentlichkeit, wie man sich präsentiert, für welche Themen man sich einsetzt. Und das hat sich seit dem 7. Oktober auf jeden Fall bestätigt, dass man sich für das, wofür man steht, woran man glaubt, auf jeden Fall sich einsetzen soll, weil wenn man das nicht macht, werden das andere machen für andere Politikrichtungen.
Das heißt, wie würden Sie Ihr gegenwärtiges Lebensgefühl beschreiben, also Ihr in der Welt sein?
Auf jeden Fall merke ich, wie groß der Unterschied ist zwischen beiden Welten, zwischen Deutschland und Israel. Und das, was man in Israel oder in Deutschland macht, die Tätigkeit, die Aktivitäten, die sind sehr unterschiedlich. In Israel geht es zurzeit darum, ein klares Zeichen zu setzen, dass man nicht für diesen Krieg ist. Ein klares Zeichen zu setzen, dass man das Leiden auf beiden Seiten wahrnimmt und sieht und dass man auch mit Freundinnen und Freunden aus beiden Seiten, das heißt mit jüdischen Israelis, mit palästinensischen Israelis, auch gemeinsam trauert, auch gemeinsam auf die Straße geht, sich gemeinsam engagiert.
Sie sagen jetzt Mann. Ist das wirklich so? Mann? Oder bezieht sich das jetzt auf Sie? Weil ich denke, das ist ja nicht der Fall für alle Menschen in Israel. Oder?
Leider auf gar keinen Fall ist das der Fall für alle in Israel. Sie haben recht, das bezieht sich auf mich. Also in dem Moment, wo man auf eine Mahnwache geht zum Beispiel, ich gehe dorthin, weil am 7. Oktober meine Welt zusammenbrach. So viele Gewissheiten, so viele Sicherheiten, also die grundlegende Sicherheit in den eigenen vier Wänden, das alles wurde so heftig erschüttert. Und dann, als man auch die Zunahme antisemitischer Fälle in Deutschland oder weltweit gesehen hat, das war ein grundlegendes Gefühl, aus der Welt geworfen zu sein und dass die eigene Welt zerbricht.
Also Ihre Welt ist tatsächlich zerbrochen, haben Sie gerade gesagt. Und Sie haben auch in einem Interview gesagt, dass Ihnen die Ereignisse des 7. Oktober zunächst die Sprache komplett verschlagen hätten. In dem Maße, in dem sich die neue Welt von der alten, heilen, vertrauten Welt entfernt hätte, sei die Möglichkeit, Worte zu finden, verloren gegangen für Sie. Können Sie diesen Zustand nochmal beschreiben?
Vor dem 7. Oktober war ich als Publizist, als Journalist, als schreibender Mensch tätig. Vielleicht, das klingt ein bisschen pompös, aber zumindest war es mein Versuch, ein Vermittler zwischen den Welten zu sein, zwischen Deutschland und Israel. Und wenn man sich hinsetzt und sagt, okay, ich schreibe jetzt einen Text für das politische Feuilleton beim Deutschlandfunk Kultur zum Beispiel oder einen Kommentar oder für eine Zeitung, dann hat man eine Dramaturgie des Textes, man hat eine Pointe vielleicht, eine Aufforderung, einen Aufruf, auf den man hinschreibt. Und das hat man, weil ich eine klare Vorstellung von der Welt habe, eine klare Erzählung von der Welt habe. Und diese Erzählung, die gelingt mir nicht mehr seit dem 7. Oktober. Das war eine sehr schmerzhafte Erkenntnis und die teile ich auf jeden Fall mit vielen Menschen, also die nicht nur auf mich bezogen. ich glaube, sie gilt auch jenseits der Grenzen des Ethnischen, des Nationalen, des Religiösen. Also die gilt nicht nur für jüdische Israelis, die gilt nicht nur für Palästinenser in dem Gazastreifen, sie gilt nicht nur für Menschen hier in Deutschland, jüdisch oder nicht jüdisch, mit oder ohne Migrationshintergrund. Die Bilder, die wir am 7. Oktober gesehen haben, die Reaktion darauf haben unsere Welt tatsächlich zerschmettert und damit auch meine Fähigkeit als schreibender Mensch, den Leserinnen und Lesern meiner Texte ein kohärentes Bild, ein Narrativ anzubieten. Zu meinem großen Glück kam dann erstmal die Frage, dann ja, Nachricht, dann die Aufforderung von Sascha Marianne Salzmann, gemeinsam einen Blog zu schreiben. Ein Blog, in dem wir eben nicht das große ganze Narrativ oder Bild zu beschreiben versuchen, sondern das Unmittelbare. Was sehe ich vor meinen Augen? Wie rede ich mit meinen Kindern? Wie klingt der Krieg?
Und inwiefern hat das geholfen? Was hat das für Sie geändert?
Also erstmal in dem Chaos nach dem 7. Oktober war dieses strenge Regiment von wegen, Junge, du musst schreiben, komme was wolle, jede Woche muss ein Blog-Eintrag auf die Seite kommen. Und tatsächlich in diesem Chaos war das ein Anker, aber eben auch die Aufforderung, schau hin. Schau hin, was um dich ist, wie es den Menschen um dich geht. Und ein wenig, und das hat das Schreiben übrigens mit dem Musizieren gemein, weil das, was auf die Website von der Klassikstiftung Weimar beziehungsweise später in dem Buch beim Sokamp Verlag kam, waren unsere Briefe oder unsere Texte. Wir haben aber viel mehr aneinander geschickt. Wir haben auch Musik, Gedichte rezitiert, Musik gespielt. Ich habe oft allein oder mit meinen Kindern am Klavier gesessen, habe für Sascha Musik aufgenommen, Lieder. Und in dem Moment, wo man schreibt, in dem Moment, wo man musiziert, findet man statt in der Welt. Man beansprucht einen Platz in der Welt. Man ist nicht mehr aus dieser Welt herausgestoßen. Und so gewann ich, oder ich würde fast sagen, gewannen wir peu à peu eine Orientierung, einen Ort in dieser Welt.
Sie haben vor einer Minute ungefähr gesagt, also Sie begreifen sich als Mittler zwischen den Welten, zwischen den Kulturen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, also zu diesem Selbstverständnis?
Das ist interessant, weil während ich jetzt Ihre Frage gehört habe, dachte ich so, man könnte auch sagen, ja tatsächlich auch vielleicht, nochmal, es ist ein pompöses Wort, aber Vermittler zwischen den Welten, auch zwischen den Welten der klassischen Musik und der Welt derer, die nicht das gigantische, wunderschöne Glück hatten, in einem Sinfonie- oder Opernorchester zu sitzen und zu musizieren, egal in welchem Instrument. Aber ich bin in der Tat als Musiker nach Deutschland gekommen und habe dadurch durch die Musik, dann später durch die Literatur, dieses Land, diese Kultur entdeckt. Ich würde fast sagen, wiederentdeckt, denn meine Großeltern väterlicherseits, die ich leider nie kennengelernt habe, kamen aus diesem Kulturkreis. Also Deutsch war ihre Muttersprache.
In Österreich gelebt?
In Österreich aufgewachsen, also im tiefsten Osten der KUK-Monarchie geboren und dann in Wien aufgewachsen, eine ähnliche Biografie wie in dem Buch Isidor von Shelley Kupferberg und dann rechtzeitig, Gott sei Dank rechtzeitig vor dem Krieg nach Palästina ausgewandert, nach Jerusalem. Und wie gesagt, ich habe sie nie kennengelernt, aber ihre Bücher sind jetzt bei mir in der Bibliothek, ein sehr schönes Gefühl. Und diese Entdeckung der Kultur, der Sprache, der Musik habe ich dann versucht mitzunehmen, als wir zurück nach Israel gezogen sind.
Also nachdem wir jetzt ja gewissermaßen schon bei Ihrer Biografie sind, lassen Sie uns dabei ein wenig verweilen und nochmal weiter zurückgucken. Sie sind 1979 in Jerusalem geboren. In was für eine Familie? Und wie ist Offa Waldmann aufgewachsen und erzogen worden?
Ja, in der Tat bin ich in West-Jerusalem geboren, 1979, in einer Familie, wo die klassische Musik eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise es wurde einfach immer gespielt, aus schönen alten Schallplatten, die immer noch da sind, die ich immer noch sehr, sehr, sehr gerne höre. Oder es gibt immer diese Aufnahmen der Kindheit. Das sind die, die man immer wieder gerne hört, das sind quasi die Referenzaufnahmen. In einem Haushalt, wo auch die Literatur, wo Bücher eine große Rolle gespielt haben. Das war eigentlich die Entdeckung der deutschsprachigen Literatur, fand auf Hebräisch statt für mich. Denn bei mir zu Hause wurde kein Deutsch gesprochen. Meine Eltern verstehen es ein bisschen, aber das war jetzt nicht die Sprache bei uns, aber übersetzte Literatur, sei es Kleist, sei es Hermann Hesse, ganz, ganz viel Hermann Hesse, passend zum Alter auch natürlich als Kind oder Jugendlicher, in einem politisch wachen Zuhause, also wo man wahrnimmt, was um einen geschieht, die Jahre der ersten Intifada, Ende der 80er, Golfkrieg, Anfang der 90er, Osloer Friedensabkommen, Mitte der 90er, die Selbstmordattentate, das wurde diskutiert, man ist auf Demonstrationen gegangen, ja.
Und welchen Stellenwert hatte Familie und hat Familie noch heute für Sie? Also was bedeutet Ihnen Familie?
Die Welt. Eindeutig. Das ist die einfachste Frage, die Sie mir stellen könnten. Meine Frau, meine drei Kinder sind das strahlende Zentrum meines Universums.
Wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
13,5, 10,5, fast 11 und 7,5.
Wenn Sie Interviews geben, sagen Sie mal, ich bin ein jüdischer Israeli. Welche Rolle spielten und spielen heute jüdische Traditionen in Ihren Familien?
Religiöse jüdische Traditionen spielen kaum eine Rolle, bis auf die Schabbesruhe, die ist heilig und wichtig. Das heißt, ab Freitagnachmittag bis Sonntag früh wird nicht gearbeitet oder bis Samstagabend wird nicht gearbeitet. Aber ansonsten spielt die jüdische Religion jetzt streng genommen keine so große Rolle. Natürlich in Israel sind die jüdischen religiösen Bräuche allgegenwärtig. Das war in Deutschland anders. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist das, was man aus einer sehr jüdisch geprägten Biografie mitnimmt. Aus der Familienbiografie. Meine Eltern, meine Großeltern oder generell aus der deutsch-jüdischen Geschichte zum Beispiel im 19. und 20. Jahrhundert. Also daraus werden schon bestimmte politische Einsichten, Wahrnehmungen der Welt ausgezogen.
Können Sie das nochmal konkretisieren?
Ja, das Bewusstsein zwischen Mehrheiten und Minderheiten in einem Land, das Bewusstsein, sich zwischen den Welten zu bewegen, das Bewusstsein, wissen Sie, nach dem 7. Oktober zum Beispiel, haben viele gesagt, man stellt sich auf einmal, also in Israel, zum ersten Mal stellt man sich sehr jüdische Fragen. Jüdische Fragen sind Fragen nach Pässen, jüdische Fragen sind Fragen nach Sprachen, nach Berufsqualifikationen. Und das ist eine historische Erfahrung, die nicht irgendwo in irgendeinem Buch steht, sondern das ist tradierte Familientradition. Ich kenne kaum eine israelische Familie, wo innerhalb von 3 Generationen die Menschen im gleichen Land geboren oder gestorben sind. Und das prägt. Und das prägt auch natürlich die politischen, die gesellschaftlichen Einsichten. Wie blicke ich auf eine Gesellschaft? Wie blicke ich auf die postmigrantische deutsche Gesellschaft aus einer jüdischen Perspektive? Und was bedeutet das für meine politischen Positionen?
Stichwort politische Positionen. Sie haben, glaube ich, relativ früh begonnen, sich auch in NGOs zu organisieren, richtig? Also in Non-Governmental Organizations. Schon in der Zeit, als Sie noch in Israel gelebt haben.
Ja, also in den Jahren der großen Euphorie des Osloer Friedensprozesses nach der Wahl von Yitzhak Rabin 92, 93, 94, 95, das waren die Jahre, wo ich bei Peace Now Mitglied war, beziehungsweise wo man dann auf die Demonstrationen von Peace Now für den Frieden gegangen ist, das war der Anfang meines Engagements. Dann immer wieder Treffen mit PalästinenserInnen aus den besetzten Gebieten, beziehungsweise palästinensische BürgerInnen Israels oder aus Ostjerusalem. Und dann vielleicht mit einem zwischenzeitlichen Höhepunkt die Mitgliedschaft im West Eastern Divan Orchester auf jeden Fall und damit der Weg nach Deutschland. Bis hin zu meiner Rolle als Vorsitzender vom New Israel Fund hier in Deutschland 2016 bis 2019 und eigentlich bis heute bin ich Mitglied verschiedener NGOs.
Nochmal 2 Schritte zurück, also in dieser Zeit, in der Sie als Jugendlicher in Israel gelebt haben, offensichtlich kannten Sie Palästinenser und Palästinenserinnen, obwohl Sie gesagt haben, habe ich gefunden bei der Recherche, es sei sehr schwierig gewesen, damals einen echten Palästinenser, eine echte Palästinenserin zu treffen, weil in den Vorstellungen der jeweils anderen Seite ganz massiv immer Klischees vorgeherrscht hätten. Also Palästinenser wären in den Augen israelischer Menschen vielfach damals entweder Bauarbeiter oder Terroristen gewesen und Israelis auf der anderen Seite in den Augen der Palästinenser und Palästinenserinnen Polizisten, Soldaten oder Siedler. Das war ja dann bei Ihnen anders, weil Sie sich in einem anderen Umfeld bewegt haben.
Weil ich mich in einem anderen Umfeld bewegt habe, weil ich in Jerusalem aufgewachsen bin. Jerusalem ist eine geteilte Stadt, aber zu meiner Zeit waren die Grenzen, die Zäune, die Trennmauer, die jetzt steht zwischen Jerusalem zum Beispiel und Ramallah bzw. Bethlehem im Süden, die stand noch nicht. Also da war der Weg frei in die palästinensischen Städte und irgendwann setzte das bewusste Suchen nach den Begegnungen ein. Aber in der Tat, wenn wir jetzt auf die gegenwärtige israelische Gesellschaft schauen, die Tatsache, dass es so eine strikte Trennung gibt zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen bzw. zwischen dem Westjordanland und Israel, führt dazu, dass es nicht zu Begegnungen kommt. Und tatsächlich die PalästinenserInnen, die Israelis, die Sie kennen, sind Siedler, Polizisten, Soldaten. Und die PalästinenserInnen, die die Israelis in den Nachrichten sehen, sind entweder Terroristen oder ja, nicht mehr Bauarbeiter. Diese Zeit ist vorbei. Und das führt auf jeden Fall dazu, dass die Empathiefähigkeit beider Seiten dramatisch abgenommen hat.
Also es hat jetzt hier schon verschiedentlich Erwähnung gefunden. Jetzt wollen wir mal auf das West Eastern Divan Orchestra und Ihre Zeit dort tatsächlich eingehen. Also Sie haben Ihr Abitur in Jerusalem gemacht, waren dann ab 97 2 Jahre beim Militär und 99 sind Sie dann, als Sie 20 Jahre alt waren, auf Einladung von Daniel Barenboim nach Berlin gegangen, als Hornist im West Eastern Divan Orchestra. Die Heimat zu verlassen, um in einem internationalen Orchester Musik zu machen. Was war das für ein Gefühl? Erinnern Sie sich daran?
Ein großes Abenteuer. Irgendwie so ein Aschenputtelmärchen. Hat mich Daniel Barenboim aus meiner Rolle damals als Musiker im israelischen Militär, hat mir einige Monate meines Dienstes erspart und nach Berlin eingeladen. Also ich glaube, er hat die Frage nicht mal zu Ende ausgesprochen, ob ich nach Deutschland kommen möchte, um zu studieren. Da habe ich schon ja gesagt.
Wie war er auf Sie aufmerksam geworden? Gab es da Verbindungen?
Es war so, ich habe eines Tages einen Anruf bekommen aus der Leiterin meines damaligen Jugendorchesters, in dem ich auch während der Militärzeit gespielt habe. Und sie sagte, hör mal, Offer, da gibt es irgend so ein Orchester von Daniel Barenboim, was jüdisch-arabisches und du stehst doch drauf, das ist genau dein Ding. Magst du mal ein Probespiel spielen? Das Probespiel, erstaunlicherweise, das ist eine ziemlich lustige Anekdote, fand in dem, also damals hieß es Mann Auditorium, also im Saal der Philharmoniker in Tel Aviv, statt. Da bin ich als Soldat hingegangen, also mit Uniform und Waffe, habe dann die Waffe auf die Bühne gelegt, habe das Horn genommen und habe den ersten Satz des dritten Hornkonzerts von Mozart gespielt. Ich glaube, für Barenboim und für das Team vom Divanorchester war das ein, naja, ein spezielles Erlebnis.
Das klingt so, ja, in der Tat. Und dann in Folge, also Sie sind nach Berlin gezogen und haben in diesem Orchester gespielt. Ist Musik wirklich blind für Nationalität? Also wie war das für Sie?
Also die Musik an sich, in dem Moment, wo man sie spielt, auf jeden Fall. Das ist offensichtlich. Ich glaube, dass es nicht unwesentlich ist, dass das Divanorchester existiert. Ich verstehe auch das Bedürfnis, dieses Orchester auf die Bühne zu setzen als Zeichen. Und das ist nicht nationalitätenblind, dann ist es wichtig, welchen Nationalitäten die Musikerinnen und Musiker des Orchesters gehören. Und das ist auch richtig so. Ich würde vielleicht mit Blick auf heute bedauern, wie oft die Musik oder generell die Künste erstmal mit nationalen Adjektiven betrachtet werden. Ist das eine israelische Autorin? Ist das ein palästinensischer Regisseur? Man sollte erstmal auf die Kunst schauen, auf die Musik, auf die Literatur, auf das Theaterstück, bevor man auf die Farbe des Reisepasses der oder des Künstlerin oder Künstlers schaut.
Und dennoch nochmal gefragt nach den Erfahrungen, die Sie gemacht haben in diesem Orchester. Steckte da viel Neues für Sie drin oder durch Ihr Engagement, das Sie vorher schon gezeigt hatten, war das dann doch gar nicht so ungewöhnlich, mit palästinensischen Musikern und Musikerinnen, mit syrischen Musikern und Musikerinnen zu spielen?
Einige kannte ich aus früheren Projekten, Friedensinitiativen, Verständigungsinitiativen, zum Beispiel Mohammed Saleh, den wunderbaren Oboisten aus Kairo, dem habe ich schon mehrmals gespielt in verschiedenen Orchestern, darunter auch im Divan. Also ich würde sagen, wenn Sie vor Daniel Barenboim stehen, beziehungsweise sitzen und Horn spielen, dann ist das Erste, woran Sie denken, dass Sie ordentlich spielen, noch bevor Sie irgendwie an Frieden oder Nahost oder Moses und Abraham und Mohammed denken. Ganz gewiss. Und das vereint. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, eine wunderbare Erfahrung. Ich meine, das ist so ein Privileg mit ihm und mit dem ganzen Team des Divans damals. Also Yo-Yo Ma als Solist und Dozenten von Chicago Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Berliner Staatskapelle. Ich meine, das war jeden Morgen, man wacht in ein Märchen auf. Und das verbindet, das vereint. Und das erste Treffen, das erste und das zweite fanden in Weimar statt. Weimar mit der Geschichte dieser Stadt, Weimar mit Buchenwald nebenan. Und die Begegnung mit dieser Stadt, die Begegnung mit Deutschland, die für die meisten, auch für mich, eigentlich ein relativ unbekanntes Land war, eine unbekannte Kultur, ließ uns auf jeden Fall sehen, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Menschen, die aus dem Nahen Osten kommen, ob sie aus Damaskus, Jerusalem oder Kairo kommen.
Wenn wir jetzt mal einen Sprung in die Gegenwart machen und dennoch beim Divan Orchestra bleiben, also haben Sie damals auch mit Michael Barenboim zu tun gehabt, dem Sohn von Daniel Barenboim? Weil ich nehme an, kennen tun Sie ihn auf jeden Fall und dieser Tage hat Michael Barenboim hier in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, Professor für Ensemblespiel und Violine an der Barenboim-Said-Akademie. Er hat für Schlagzeilen gesorgt, damit, dass er die israelische Militäroperation im Gazastreifen, Zitat, eines der größten Verbrechen unserer Zeit genannt hat. Und er gehört auch zu denjenigen Professoren und Professorinnen, die Anfang Mai einen offenen Brief unterzeichnet haben, in dem sie fordern, dass die pro-palästinensischen Zeltlager in Berliner Hochschulen nicht geräumt werden sollten. Haben Sie das mitbekommen? Und wenn ja, mit welchen Gefühlen schauen Sie auf diese Äußerung Michael Barenboims?
Also ich würde vielleicht ungern direkt auf die Äußerung dieser oder jener Person eingehen, wenn die Person nicht zugegen ist. Also ich gebe zu, dass die Kapazität, die Fähigkeit, in Israel zu setzen, sprich im Kriegsgebiet, und wahrzunehmen, was alles gesagt und geschrieben und gesendet wird hier in Deutschland, ist begrenzt. Ich finde grundsätzlich immer ein gesellschaftliches Engagement gut. dass man es wahrnimmt, dass man eine öffentliche Position auch wahrnimmt, um sich gesellschaftlich zu engagieren, um Zivilcourage zu zeigen. Ich finde es auch grundlegend gut, dass Studentinnen und Studenten hier an Berliner Universitäten sich für eine Sache einsetzen. Die Universitäten hier in Deutschland, so wie ich sie erlebt habe, ich war ja an der UdK Berlin und an der FU Berlin, ich habe sie als sehr unpolitischen Orte erlebt, was mich sehr überrascht hat.
Das war wann?
Also UdK 2000 bis 2006 und FU Berlin 2014 bis 2018. Und dass junge Menschen sich für eine Sache einsetzen, ist grundlegend gut. Nun frage ich mich manchmal, und nochmal, ich beziehe mich nicht explizit auf diese oder jene Äußerung, aber wenn ich zum Beispiel auf diese Demonstrationen schaue, vermisse ich manchmal die Verbindung zu der Lebensrealität der Menschen im Nahen Osten, sowohl in Gaza als auch in Israel. Vermisse ich manchmal eine Perspektive oder ein Hinsehen, was bereit ist, auch Komplexitäten wahrzunehmen, differenziert wahrzunehmen. Und habe manchmal das leise Gefühl, es handelt sich um moralisierendes Profilieren, dass man sich als sehr moralisch zeigen möchte und feiern lassen möchte. Denn seit dem 7. Oktober hatten die Menschen viele Gelegenheiten, sich gegen Verbrechen einzusetzen, egal auf welcher Seite. Und ich kann mich gut daran erinnern, nach dem 7. Oktober, dass ich auch bei Freundinnen und Freunden von mir, ehemaligen Weggefährten von mir, dass ich ihnen gesagt habe, ich brauche eure Stimme jetzt, ich brauche eure Stimme gegen das, was am 7. Oktober geschah, gegen das Verbrechen der Hamas, gegen die systematische Verwendung sexualisierter Gewalt, gegen die Geiselnahme, gegen dieses Mordfest am 7. Oktober. Und ich habe ihnen auch gesagt, merkt meine Worte, in 6 Monaten sitzen wir zusammen und Israels Reaktion wird verheerend sein. Und Israel wird versuchen, Gaza dem Erdboden gleichzumachen. Und dann werdet ihr mir zu Recht verlangen, dass ich was dagegen sage. Natürlich zu Recht, natürlich zu Recht. Aber euer Schweigen in der Zeit nach dem 7. Oktober wird in meinen Ohren noch sehr, 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 sehr laut sein. Und mit diesem Schweigen in den Ohren blicke ich auf die gegenwärtigen Entwicklungen in Deutschland und bedauere sie zutiefst. Abgesehen davon, dass da manchmal sehr verkürzte historische Zusammenhänge zum Ausdruck kommen, geschweige denn, und wir sind in Deutschland, und es ist nicht egal, dass wir in Deutschland sind, dass da manchmal antisemitische Klischees, dass da manchmal ein Sprechen über jüdisches Leben verwendet wird, was ich auf Deutsch in Deutschland unerträglich finde.
Jetzt ist es gar nicht so einfach, weiterzumachen. Wir werden später noch auf das Politische zurückkommen. Vielleicht jetzt möchte ich noch mal auf Ihre Zeit im West Eastern Divan Orchestra blicken. Sie haben nicht nur in diesem Orchester gespielt, sondern auch noch in vielen anderen Orchestern, seit Sie 1999 nach Deutschland gekommen sind. Wie war diese Zeit? Also ich nehme an, sehr viel Glamour, aber auch harte Arbeit. Arbeit, Einsamkeit statt Miteinander?
Ja, Orchestermusiker zu sein, ist ein sehr spezielles Erlebnis, das kann man wohl sagen. Ich hatte ein Riesenprivileg gehabt, in verschiedenen deutschen Kulturorchestern spielen zu dürfen, vor allem hier in Berlin, aber nicht nur, auch in Nürnberg zum Beispiel oder anderswo. Und ja, genau so ist es. Neben dem Glamour, neben dem, was glitzert, wenn man auf der Bühne der Philharmonie oder im Orchestergraben der Deutschen Oper oder im Sendesaal sitzt und spielt, und zwar, es gibt nichts Schöneres in unserer Welt, als Hornist eine Bruckner-Sinfonie, eine Mozart-Oper zu spielen, sage ich einfach mal so. Aber das, was dahinter steht und eben die Momente der Einsamkeit inmitten dieses Kollektivs, inmitten dieses Ensembles, dieses, ist einer meiner Lieblingsbegriffe auf Deutsch, inmitten dieses Klangkörpers, die sind nicht ohne.
Sie haben ja auch über das Erleben Ihrer Zeit ein Buch geschrieben, Singularkollektiv, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Darin schildern Sie dieses Leben als sehr sinnliche Erfahrung. Der Geruch des Schweißes im Orchestergraben, der Geruch der Holzbretter, das alte Notenpapier. Es waren ja immerhin 16 Jahre Ihres Lebens, dass Sie als Musiker tätig waren, wenn ich richtig gerechnet habe, von 1999 bis 2015. Jedenfalls wollte ich nach den Höhen und Tiefen fragen, die Sie dabei erlebt haben, die Sie erinnern.
Ja, also Höhepunkte gab es viele. Zum Glück habe ich es immer wieder geschafft, überrascht zu sein, dass ich das machen darf. Dass ich hier sitzen darf auf einer Bühne oder im Orchestergraben und mit diesen Musikerinnen und Musikern, unter diesen Dirigentinnen und Dirigenten, mit diesen Solistinnen und Solisten, diese Musik zu spielen. Ich meine, die Zauberflöte in Berlin zu spielen. Oder danach kann man in Rente gehen. Das habe ich immer wieder als Märchen, als Zauber, als Privileg, als größtes Glück wahrgenommen. Ich kann mich an ein Konzert erinnern, das war 2005 glaube ich, in der Berliner Philharmonie, Rundfunksinfonieorchester Berlin, Alpensinfonie und vier letzte Lieder von Richard Strauss. Es war so ein besonderes Konzert, dass meine Eltern extra aus Jerusalem eingereist sind, um zuzuhören. Also ich schwebte über dem Boden. Die Tiefpunkte treten ein in den Momenten, wo man eben diese Spannung zwischen der Einsamkeit inmitten dieses Klangkörpers und dem Kollektiv wahrnimmt. Die Momente, in denen man sich vor Herausforderungen findet, wo man gerne auf das Kollektiv, auf die Kolleginnen und Kollegen greifen würde, aber es nicht kann, weil es nicht geht. Ja, also ich bin mir sicher, ich bin bei weitem nicht der Einzige, dem es so ging. Und eine gewisse psychische Belastung, die damit einhergeht. Und das Wissen, man ist genauso gut wie das letzte Konzert, was man gespielt hat. Also was sie vor 3 Monaten gespielt haben, ist wurscht. Sie müssen an jedem Abend das Allerbeste von sich geben. Das gelingt nicht immer.
Aber dennoch klang das schon sehr euphorisch, was dieses Musikerleben angeht. Dennoch haben Sie sich 2015 von diesem Leben verabschiedet, sind abtrünnig geworden. Also Sie nennen da in Ihrem Buch Singularkollektiv ja 4 Möglichkeiten, 4 mögliche Abschiede aus dem Orchestergraben, Ruhestand, Erschöpfung, Streben nach Höherem und Blasphemie des Renegaten. Sie haben sich im Vorgespräch als Renegat geoutet. Was hat den Anstoß für dieses Renegatentum gegeben?
Es war ein langsamer Prozess. Also wir sind zurück nach Israel gezogen. Da habe ich bis dahin in Nürnberg gespielt, im Staatstheater. Und da habe ich angefangen, an der israelischen Oper zu spielen, gelegentlich bei den Philharmonikern, aber auch was anderes zu studieren. Und das ist wirklich, als ob sie in einer ultraorthodoxen jüdischen Yeshiva studieren und auf einmal fangen sie an, deutsche Literatur zu studieren. Das geht eigentlich nicht. Also das ist ein Blick außerhalb einer Orthodoxie. Deswegen sage ich da Blasphemie des Renegaten. Mhm. Also ich wollte immer schreiben, ich wollte immer was anderes auch dazu studieren. Und diese Hinziehung zu den Welten des geschriebenen Wortes war sehr stark. Aber wie gesagt, es war ein langsamer Prozess, wie so eine Spirale, die immer größer wurde. Und auf einmal habe ich festgestellt, es ist jetzt die Zeit gekommen, den Orchestergraben zu verlassen. Das Horn blieb aber im Schrank.
Im Gespräch in SWR Kultur heute zu Gast der Hörspielautor, Autor, Journalist, Redner, Berater und Musiker Offer Waldmann. Das Horn blieb dann im Schrank und dann haben Sie studiert. Sie haben Geschichte und Germanistik studiert.
Richtig.
Gab es dann damals auch schon, also im Zuge des Studiums, im Umfeld des Studiums, dieses Interesse bei Ihnen, den Deutschen Israel erklären zu wollen? Denn das tun Sie ja bis heute.
Also den Deutschen Israel zu erklären, ich müsste Israel erstmal mir selber erklären, was immer schwieriger wird. Vielleicht ein Fenster jeweils in die andere Welt zu öffnen oder anzubieten. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass wir, wie gesagt, zurück nach Deutschland gezogen sind 2014, dass man hier als jüdischer Israeli eine lautere Stimme hat. Aufgrund der deutsch-jüdischen Geschichte, aufgrund der Beschaffenheit der gegenwärtigen deutschen Politik oder Gesellschaft. Und mit einer lauteren Stimme kommt auch eine Verantwortung einher. Und für mich war das, als die Einladung kam 2015 zum ersten Mal für Deutschlandfunk Kultur einen Text zu schreiben für das politische Feuilleton, war dann die erste Frage, okay, welche Themen spreche ich an mit dieser lauteren Stimme? Wie nehme ich diese Verantwortung wahr? Und für mich war das ganz klar, sowohl für das jüdisch-arabische Gespräch hier in Deutschland, gegen den Missbrauch des Gesprächs über Israel und Palästina für innerdeutsche, innerpolitische Zwecke hier. Wir sehen das oft, Stichpunkt Migrationspolitik. Das haben wir bei der sogenannten Flüchtlingskrise, also bei der Flüchtlingsherausforderung, würde ich sagen, 2015-16 gesehen, dass man versucht hat, das Gespräch über jüdisches Leben oder den unterstellten, importierten, sogenannten importierten Antisemitismus zu missbrauchen, um Menschen Deutschland als Zufluchtsort zu verbieten oder zu sperren, was ich als ein Unding fand und finde nach wie vor. Und dagegen hatte ich das Gefühl, musste ich sprechen. Ich weiß nicht, ob es Israel für Deutsche zu erklären, aber es ist einer jüdisch-israelischen Position hier in Deutschland zu sprechen.
Und das hat sich dann eben sukzessive immer weiterentwickelt. Und Sie haben ja dann auch tatsächlich Hörspiele gemacht. Ihr Hörspiel Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Das haben Sie zusammen mit Noam Brusilowski gemacht. Und dafür sind Sie 2021 dann mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet worden. Gegenstand dieses Hörspiels ist der berühmte Eichmann-Prozess, der zwischen April und Dezember 61 in Jerusalem stattgefunden hat. Und dabei konzentrieren Sie sich aber nicht auf die Person Eichmann, sondern auf die Bedeutung des Prozesses für die junge israelische Gesellschaft. Worum ging es Ihnen genau damit?
Also erstmal war bei Noam Brusilowski und mir die Faszination für das Radio. Für das Radio als Medium, weil es gibt dieses Bild des jungen Israel Anfang der 60er, 15, 16 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach Ende des Holocaust. Also es gibt so einen Mythos, dass über den Holocaust bis dahin nicht geredet wurde. Das stimmt so nicht, aber durch das Radio, durch die Übertragung des Eichmann-Prozesses drang die Geschichte des Holocaust, und zwar erzählt von Überlebenden, zum ersten Mal in jedes israelische Haus und wurde so zum ersten nationalen, medialen Ereignis. Und uns hat, weil wir beide Radiomenschen sind, Norm und ich, uns hat die Rolle des Radios fasziniert. Und deswegen haben wir auch damit Materialien aus dem Archiv von Kol Israel, vom öffentlich-rechtlichen Sender Israels, gearbeitet, um eben dieser Sensation, diesem Gefühl nachzuspüren. Wie war das damals im jungen Staat Israel, in der jungen israelischen Gesellschaft, in der sehr heterogenen israelischen Gesellschaft, diesen Prozess durch das Radio wahrzunehmen?
Welchen Platz hat der Holocaust in Ihrem bisherigen Leben ansonsten eingenommen? Also es gibt ja sehr viele junge Juden und Jüdinnen hier und heute, auch und gerade unter den in Deutschland Lebenden, die sagen, wir wollen nicht immer nur mit dem Holocaust identifiziert werden.
Der Holocaust nimmt nicht in dem eigenen Leben Platz ein, weil es klingt, als ob er an einem Ort Platz hat und an dem anderen nicht. Ich würde fast behaupten, alle jüdische Biografien, egal ob von Menschen, die direkt vom Holocaust oder deren Familien direkt vom Holocaust betroffen worden sind oder nicht, sind von diesem Menschheitsverbrechen, von dem Holocaust betroffen, gezeichnet, geprägt. Ich würde auch sagen, alle deutsche Biografien sind von diesem Menschheitsverbrechen geprägt, alle europäische Biografien. Ich würde auch sagen, alle Biografien der Menschen, die gerade in Deutschland leben, alle deutsche Bürgerinnen und Bürger, auch solche ohne familiären Bezug oder mit Migrationshintergrund, deren Familien zu jener Zeit nicht hier waren. Das heißt, obwohl meine Familie zum Glück vor dem Holocaust nach Palästina ausgewandert ist, das heißt, ich habe in meiner unmittelbaren Familie keine Menschen, die direkt vom Holocaust erfasst worden sind, das ist anders für die Familie meiner Frau, deren Großeltern mütterlicherseits beide in Auschwitz waren, ungarische Juden, also Auschwitz überlebt haben, nach Palästina kamen. Nichtsdestotrotz ist das, ich würde sagen, in jedem biografischen Punkt, in der Perspektive auf unsere Welt allgegenwärtig.
Das zeigt sich unter anderem auch in dem weiteren Hörspielprojekt, was Sie gemacht haben, auch mit Noam Brusilowski, ein Hörspiel-Serial, We Love Israel. Und es geht um die komplizierte deutsch-jüdisch-israelische Beziehung und darum, dass also damals alle Israel zu lieben schienen. Das Hörspiel beginnt und endet am Flughafen, muss man dazu sagen, auf dem Weg nach. Und in Israel haben sie reale und fiktive Personen befragt zu ihrem Verhältnis zu Israel. Und jetzt kommt die Brücke. Also ich erinnere mich an einen, der dann auch sagt, einen Reisenden, als er in Israel ankommt, immer wenn er israelischen Boden berührt, ist da so ein eigentümliches, beklemmendes, seltsames Gefühl. Und das greift das auf, einen Teil dessen auf, was sie gerade gesagt haben, ja. Es ging in diesem Hörspiel Serial auch um Rollen, in die man als Jude und Deutscher gedrängt wird. In welche Rollen zum Beispiel?
Ja, ich glaube, das spürt man ganz deutlich heutzutage, wenn man auf die gegenwärtige deutsche Diskussion schaut. Jedes Gespräch über Israel ist immer ein Gespräch über Deutschland. Jedes Gespräch über jüdische Geschichte ist auch ein Gespräch über Deutschland, und das ist verständlich. Wenn es anders gewesen wäre, wäre es ehrlich gesagt komisch. Natürlich, wenn wir über Israel sprechen, sprechen wir jetzt nicht über ein fremdes Land, mit dem man diese oder jene Beziehungen unterhält oder nicht unterhält. Israel und Deutschland haben, oder das jüdische Volk und Deutschland haben, um Professor Dandiner zu zitieren, eine negative Symbiose. Und sie prägt das Verhältnis und sie prägt auch natürlich den deutschen Blick auf Israel. Und deswegen ist es oft so, dass wenn über Israel, über israelische Themen gesprochen wird, dass eigentlich man über sich selber spricht. Also dass man anhand des Gesprächs über Israel eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, über innerdeutsche Themen redet. Ich finde, nochmal, um auf die gegenwärtige Diskussion zu kommen, diese Lagerbildung, die wir jetzt hier in Deutschland sehen, also wir sehen quasi, so wie ich das wahrnehme, es gibt zwei Lesarten der deutsch-jüdischen Geschichte, es gibt zwei Lesarten des Holocaust, Sie haben vorhin zum Holocaust gefragt. Es gibt die, die sagen, der Holocaust war ein deutsches Verbrechen gegen Juden und deswegen müssen wir unabdingbar an der Seite Israels stehen. Da gibt es die, die sagen, Es war ein menschliches Verbrechen gegen Menschen, deswegen müssen wir uns für die universell geltenden Menschenrechte bedingungslos einsetzen. Was ich unbegreiflich finde, ist, dass man das als Entweder-Oder wahrnimmt. Wobei man kann wohl sowohl das eine als auch das andere wahrnehmen, sich dafür einsetzen. Es würde aber auch zum Beispiel damit beginnen, dass wenn wir über Israel reden, dass wir tatsächlich über Israel, über die israelische Realität reden und nicht via Israel, nicht über Israel eigentlich ein Selbstgespräch führen würden, wo man dann als jüdischer Israeli oft in die Rolle gedrängt wird, dass erwartet wird, dass man dieses oder jenes sagt. Neulich hatte ich einen Vortrag bei den Publikumsfragen, da hat einer gesagt, ich habe von Ihnen was anderes erwartet. Und ich fand es einfach so interessant. Ich komme aus einem Kriegsgebiet und da steht einer auf und sagt, ich habe von Ihnen was anderes erwartet, als ob ich für ihn irgendeine Rolle zu erfüllen habe. Wobei ich das Gefühl hatte, ich bin hier, um über den Krieg und über mögliche Auswege aus diesem Krieg zu sprechen.
In dem Kontext, ich glaube, Sie sind generell eher ein Kritiker auch der deutschen Israel-Politik und das auch schon seit einigen Jahren. Sie haben den Bundestagsbeschluss zur BDS-Bewegung vom Mai 2019, den Weg zur Hölle, der mit guten Vorsätzen gepflastert ist, genannt. Und dann ist ja das Existenzrecht Israels deutsche Staatsräson und dieser Grundsatz bestimmt das politische Handeln der Bundesregierung bis heute. Und auch diesen Grundsatz sehen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, kritisch.
Ich würde nicht sagen, dass die Existenz Israels Teil der deutschen Politik oder der deutschen Staatsräson ist. Ich würde das nicht unterschreiben, denn der einzige Weg, die Zukunft Israels zu sichern, also die Zukunft Israels als jüdisch-demokratischer Staat, ist durch die friedliche Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt keine andere Lösung. Ich weiß, es klingt vollkommen unrealistisch nach dem 7. Oktober, aber es gibt keine andere Lösung. Und ich glaube wohl, dass die Bundesregierung vor allem gegenüber der gegenwärtigen israelischen Regierung, die keinen Hehl draus macht, sich nicht für die Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen, sondern ganz im Gegenteil, keine friedliche Lösung mit den PalästinenserInnen zu suchen. Ich glaube schon, dass diese, wie auch die früheren Bundesregierungen, im Lichte dieser Staatsräson sich viel mehr dafür einsetzen, also hätten einsetzen können. Wenn man die Rede von der Staatsräson ernst nimmt, sonst verkommt sie, wie Moshe Zimmermann neulich in seinem jüngsten Buch geschrieben hat, verkommt sie zu einer leeren Parole, zu einer Selbstdarstellung, die aber dem eigentlichen Ziel, Israels Zukunft zu sichern, nicht dient.
Aber wie kommt man, sage ich auch mal Mann, oder wie kommen wir da raus? Also aus diesem Mechanismus gewissermaßen, was Sie nennen, mit der deutschen Politik die eigenen Moralvorstellungen zur Schau zu stellen. Ein identitätsstiftendes innerdeutsches Gespräch haben Sie das, glaube ich, genannt und auf das Märchen von Schneewittchen Bezug genommen. Da haben Sie gesagt, Deutschland würde ähnlich wie die böse Königin Stiefmutter von Schneewittchen vor dem Spiegel stehen und fragen Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist das moralischste Land? Wie kommen wir da raus?
Also, wie ich das zurzeit wahrnehme, in der Diskussion über Israel und Palästina, nochmal, wir haben unser Gespräch damit begonnen, dass mir nach dem 7. Oktober die Fähigkeit abhanden kam, die große Erzählung, das große Narrativ irgendwie, also eine schlüssige Erzählung darzulegen. Ich würde auf jeden Fall den Anfang darin sehen, dass wir über die gegenwärtigen Entwicklungen erstmal ohne Adjektive sprechen, dass wenn wir über die zivilen Opfer an den letzten Tagen in Rafah, an die Brandopfer, wenn wir über sie sprechen, dass wir einfach über die Brandopfer sprechen und unsere Empathie nicht verteilen dadurch, dass sie palästinensische Brandopfer sind oder nicht palästinensische Brandopfer. Dass wenn wir über die Geiseln sprechen, über die Babys der Familie Bibas, die immer noch im Gazastreifen sind, dass wir nicht über die jüdisch-israelischen Geiseln sprechen, sondern über die Geiseln, über die Babys, die als Geiseln festgehalten werden im Gazastreifen. Ich glaube, damit würden wir ein Stück weit aus dieser gegenwärtigen, vollkommen empathielosen, pietätlosen Diskussion rauskommen, die wir hier in Deutschland führen, die wirklich kaum was mit der gegenwärtigen Realität in Israel und Palästina zu tun hat. Dadurch würden wir ein klareres Hinsehen, eine klarere Wahrnehmung der Menschen in Israel und Palästina gewinnen, um so vielleicht die Rolle Deutschlands, der deutschen Politik, der deutschen Zivilgesellschaft, deutsche NGOs besser wahrnehmen, um den Menschen in Israel, Palästina zu helfen, trotz der schwierigen politischen Führungen, die wir in der Region haben, ein Miteinander zu finden.
Würde das, also diese andere Betrachtungsweise, die Sie jetzt skizziert haben und die ja dann auch anders transportiert werden müsste von den Medien, von der Öffentlichkeit, würde das auch helfen, Antisemitismus zu bekämpfen, den wir ja massiv in der deutschen Gesellschaft haben. Also Ende Mai hat das Bundesamt für Verfassungsschutz Zahlen für das Jahr 2023 vorgelegt und danach hat die Zahl antisemitischer Straftaten im vergangenen Jahr ihren Höchststand erreicht. Also würde ein solcher anderer Diskurs auch dagegen helfen?
Also erstens, Menschen brauchen keine Ausreden, um Antisemiten zu sein. Und ich finde es schwierig zu sagen, dass die israelische Politik so schwierig, wie sie jetzt auch ist. Und ich glaube, man hört klar und deutlich, dass ich alles andere als ein Freund dieser Regierung bin. Und ich finde durchaus, dass diese Regierung Israel in den Abgrund führt. Nichtsdestotrotz, das, was diese Regierung tut oder nicht tut, daraus eine Begründung für antisemitische Positionen herzuleiten, ist nicht seriös, ist makaber. Ich höre das hier in Deutschland oft. Wenn Israel sich besser benommen hätte, dann hätten es die Juden hier besser gehabt in Deutschland. Wenn Israel sich besser benommen hätte, dann würden keine Wandschmierereien, Hakenkreuze, Molotow-Cocktails auf Synagogen. Nein, nein. Also das Grundlegende, das akzeptiere ich nicht. Antisemitismus gab es vor Israel und antisemitische Vorurteile existieren unabhängig von dem, was Israel tut oder unterlässt. Was wir auf jeden Fall sehen, nochmal in der Zeit seit dem 7. Oktober mit diesem Anstieg, und das höre ich von Freundinnen und Freunden, von jüdischen Freundinnen und Freunden, von Israelis hier in Deutschland, dass sie regelrecht Angst haben. Etwas, was man eigentlich nicht wahrnehmen wollte oder was man eigentlich für vergangen hielt. Und nun merkt man übrigens, wie auch rechtsextremes Gedankengut, Stichpunkt Sylt, man merkt, wie dicht, also wie nah unter der Oberfläche dieses Gedankengut in Deutschland noch existiert. Und da muss man sich schon harte Fragen stellen bezüglich Erinnerungspolitik, bezüglich Bildung. Was ich sehr bedauerlich finde in der Zeit seit dem 7. Oktober, ist, dass viele Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten und sprechen, keine Verantwortung übernehmen für das, was sie sagen. Dass sie vergessen, dass das, was wir in der Öffentlichkeit sagen, handfeste Auswirkungen hat auf andere Menschen. Wenn ich als jüdischer Israeli hier sitze bei Ihnen im Studio und die israelische Regierung kritisiere, dann wird es die Menschen geben, die sagen, okay, dann ist das eigentlich eine Rechtfertigung, um vor einer jüdischen Gemeinde zu protestieren. Es ist dann eine Rechtfertigung, antisemitisch gehauchte, anti-israelische Parolen zu skandieren. Nein, ist es nicht. Aber ich muss mit diesem Wissen leben. Das darf mich nicht zum Verstummen bringen, weil ich brauche jegliche Hilfe, die ich kriegen kann, um gegen diese Regierung vorzugehen, gegen die Politik dieser Regierung, um diesen Krieg zu beenden. Aber ich darf es nicht machen ohne Bewusstsein für die Lebensrealität jüdischer Gemeinden in Deutschland. Und wenn meine palästinensischen Freundinnen und Freunde hier in Deutschland kein Wort sagen, wenn Süßigkeiten verteilt werden auf den Straßen Berlins nach dem 7. Oktober, dann setzen sie damit ebenfalls ein Zeichen. Das tut mir, muss ich sagen, fast körperlich weh, weil das sind Weggefährte. Es sind Menschen, auf die ich angewiesen bin, um die Zukunft Israels und Palästinas besser gestalten zu können, um das Gespräch hier in Deutschland demokratischer und offener gestalten zu können. Und ich finde keineswegs, dass Demo-Verbote und ich meine, damit untergraben wir die demokratische Ordnung hier in Deutschland, aber oder nicht, aber gleichzeitig ist es so, dass diejenigen, die in der Öffentlichkeit auftreten, PolitikerInnen, EntscheidungsträgerInnen, gesellschaftliche Akteure, sie müssen Verantwortung übernehmen für das, was sie sagen und wozu sie schweigen auch. Und das sehen wir am 7. Oktober sehr oft. Entweder ist man für Palästina oder für Israel. Entweder redet man über die palästinensischen Opfer im Gazastreifen, man vergisst, man erwähnt die Geiseln nicht. Oder man redet nur über die Geiseln, man vergisst das, was in den letzten Tagen in Rafah passiert ist. Man redet nur über die antisemitischen Vorfälle in Deutschland und man vergisst, wie es den vielen palästinensischen oder deutschen BürgerInnen mit palästinensischem Hintergrund hier in Deutschland geht. Und das geht nicht. Man muss immer alle mit erfassen in dem Blick, mit erwähnen, um wirklich diesen Raum wiederherzustellen, diesen demokratischen Raum des Gesprächs. Natürlich ist es schwierig, natürlich ist der erste Impuls zu sagen nach dem 7. Oktober, ich sehe nur uns, ich sehe nur die jüdischen Israelis, ich sehe nur die jüdischen Gemeinden oder auf der anderen Seite, ich sehe nur die Palästinenser. Aber wer so redet, wer so argumentiert, nimmt aktiv daran teil, diese Welt weiterhin zu zerbrechen und zerbrochen zu lassen. Und das ist unredlich und das ist verantwortungslos unserer Gesellschaft gegenüber.
Offa Waldmann, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Maul.
Der Autor, Publizist, Berater und Musiker Offa Waldmann war zu Gast im Gespräch hier in SWR Kultur. Mein Name ist Doris Maul.